Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 6, 95%. In der heutigen Folge schauen wir natürlich ganz genau auf die ersten beiden Playdown-Partien unserer Eisbären gegen die Eispiraten aus Crimmitschau. Außerdem gibt es ja neben unserem noch das Duell der Kaufbeurer gegen Selb und das hat strafzeitentechnisch definitiv in sich. Dazu aber später mehr. Und in diesem Sinne herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wie immer auch an dich, Nico.
Servus.
Ja, Nico, wollen wir doch gleich mal über den heutigen etwas kryptischen Folgentitel sprechen. Vielleicht erklärst du den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was es damit auf sich hat.
Ja, der ein oder andere Statistikfreak wird sich bestimmt schon darunter was zusammengereimt haben. 95%. Das betrifft unseren Goalie Jonas Neffin, der am letzten Hauptrundenspieltag wieder von seiner Verletzung zurückgekehrt ist, seitdem wieder im Tor steht und der in den beiden Playdown-Partien gegen Crimmitschau eigentlich unglaubliche 95% Fangquote erreicht hat. Er hat insgesamt am Wochenende verteilt auf die beiden Spiele ganz genau 100 Schüsse abbekommen und hat 95 davon gehalten. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das fast so eine Art Gamechanger ist oder dass es zumindest ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass das Spiel am Freitag so eng ausging und wir am Sonntag das Heimspiel für uns entscheiden konnten. Und deswegen waren wir der Meinung, dass wir diese Folge oder diesen Folgentitel sozusagen Jonas Neffin widmen könnten. 95%, das ist ein wahrer Rückhalt, würde ich sagen.
Ja, da hast du völlig recht. Ich finde den Folgentitel auch wirklich schön und man muss einfach ganz klar sagen, also ich persönlich hätte es so nicht erwartet, gerade nach seiner längeren Verletzungspause. Er ist wirklich in brutal guter Verfassung und ich glaube, genau so einen Torhüter brauchst du jetzt in so einer Playdown-Serie, der dir einfach den nötigen Rückhalt gibt und der insbesondere auch der Mannschaft den Rücken stärkt und die Spieler auf dem Feld einfach wissen, okay, selbst wenn jetzt mal der Gegner durchbricht, da haben wir immer noch unseren Goalie im Tor, der die Dinger dann im Zweifel auch rausholt.
Ja, also ich finde auch, dass er unglaubliche Sicherheit ausstrahlt und für mich ist das eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen nach seiner längeren Verletzung. Natürlich hat jeder darauf gehofft, dass er rechtzeitig zu den Playdowns zurückkehrt, damit wir dann eben mit 4 Kontingentspielern unter den Feldspielern auflaufen können. Aber ich denke, keiner hat damit gerechnet, dass er mit so einer bockstarken Leistung wieder zurückkehrt und eigentlich, sag ich jetzt mal, direkt wieder an frühere Leistungen anknüpfen kann. Er strahlt Sicherheit aus. Man merkt sofort, dass auch die Abwehr Spieler, dass die wissen, sie können sich darauf verlassen, dass da die Nervosität nicht mehr so da ist. Und es ist wirklich gerade zum richtigen Zeitpunkt, dass er zurückkam.
Ja, ich würde sagen, richtiger Zeitpunkt ist genau das Stichwort. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir einfach mal auf die Partie vom Freitag, unsere erste Playdown-Partie auswärts in Crimmitschau blicken. Und für mich persönlich war es der allererste Besuch im Sandpark und ich muss ganz ehrlich sagen, diese alten klassischen Eisstadien, wie man sie sich irgendwie vorstellt, die haben schon wirklich ihren ganz eigenen und besonderen Charme. Also mir hat es extrem gut gefallen. Die Stimmung war grandios von beiden Fanlagern. Das muss man einfach ganz klar so sagen, wenn du da in das Rund schaust und diese wirklich riesige Kurve der Crimmitschauer siehst, das ist schon echt beeindruckend. Kann man einfach nicht anders sagen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da geht es mir ganz genauso. Crimmitschau ist irgendwie immer eine tolle Auswärtsfahrt. Die Stimmung im Stadion ist immer irgendwie einfach so Gänsehaut-Feeling. Ist wirklich ein ganz tolles Stadion und auch nette Leute. Also ich fahre da gern hin, muss ich wirklich sagen. Immer wieder mal. Vielleicht in Zukunft mit Spielen, die ein bisschen kürzer sind als das am Freitag.
Ja, du sprichst es gerade richtig an. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal weg von der Stadionromantik. Und schließlich wurde ja auch noch Eishockey gespielt. Und schauen wir doch einfach mal ins Spiel rein. Das erste Drittel fing eigentlich gar nicht so schlecht an. frühe Eisbärenführung durch Pierre Preto, bereits in der dritten Spielminute, hat er meiner Meinung nach eiskalt eingenetzt.
Ja. War aber auch genial aufgelegt.
Absolut, muss man sagen, ne? Absolut. Aber genau das ist einfach das, was du, glaube ich, in solchen Spielen auch brauchst, dass du einfach effizient bist vom Tor dann und die Dinge einfach machst. Krimitschau trotzdem meiner Meinung nach schon tonangebend, auch wenn wir durchaus unsere Chancen hatten und sie jetzt ja feldüberlegen waren, aber die Chancen, die sie hatten, du hast es vorher schon angesprochen, von dem starken Jonas Neffin ein ums andere Mal vereitelt wurden. Im zweiten Drittel dann der Ausgleich der Eispiraten in der 31. Minute, aber in Person unseres Captains Nikola Gajowski nur 4 Minuten später dann die erneute Führung, als er seinen eigenen Rebound im Tor unterbrachte. Muss man auch dazu sagen, hat er wirklich super gemacht. Läuft aufs Tor zu, schießt, den ersten kann Schilin noch halten, aber den Abpraller bringt er dann aus sehr spitzem Winkel. Die Scheibe lag auch nicht flach auf dem Eis, sondern ist glaube ich, ein bisschen gestanden. Er hat sie trotzdem untergebracht. Da sieht man natürlich, dass er nach wie vor einfach top-technische Fähigkeiten hat und zu dem Zeitpunkt wirklich super, super für unsere Form. Ja, im dritten Drittel dann wurde Krimitschau stärker und es wurde seitens der Eisbären dann wirklich eine wahre Abwehrschlacht, würde ich es jetzt mal nennen. Es spiegelt sich auch in den Torschüssen, speziell im dritten Drittel wieder, 15-4 für Krimitschau. Also das zeigt schon ganz eindeutig, wohin die Reise da ging. Und wir haben aber wirklich alles, so gut es geht, weggekillt. Leider bis 15 Sekunden vor Ende. Und dann schafften die Eispiraten doch noch den Ausgleich. Der Sandpark, stimmungstechnisch war er da längst in Händen der Heimfans, ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann förmlich explodiert. Dieses Tor war wie schon so oft in der Saison gesehen oder auch letzte Saison, kann ich mich auch ganz gut erinnern, dieses klassische Tor von Lindberg, der dann am langen Pfosten steht und das Ding halt über die Linie drückt. Ja, und dann ging es halt mit einem 2-2 in die erste Overtime.
Da ist eigentlich erst einmal gar nicht so viel passiert in der ersten Overtime. Also man muss dazu sagen, in Playdowns und Playoffs ja nicht die 5-Minuten-Overtime mit 3-3, sondern ganz normales Drittel über 20 Minuten mit 5-5. Insofern war es natürlich jetzt auch nicht dieses schnelle, dynamische Spiel, das man normalerweise aus den Verlängerungen während der Hauptrunde kennt. Keiner wollte natürlich den Fehler machen, also die erste Overtime ist, ja, ich möchte sagen, weitgehend ausgeglichen zu Ende gegangen. Das war auch im Schussverhältnis zu sehen, 16-13 war das in der ersten Overtime für Krimitschau. Und ja, so ging es dann weiter mit dem Stand von 2-2 natürlich in die nächste Overtime. Wieder das gleiche Spiel von vorne, praktisch das fünfte Drittel, wenn man so will. Und da gab es dann tatsächlich wenigstens ein paar Überzahlgelegenheiten für beide Mannschaften. Grimitschau hat gleich 2 Strafen gezogen in der 8. und in der 11. Minute. Xaver Tippmann mit dem hohen Stock in der 15. Minute. Aber es war so wie im ganzen Spiel, kein Team konnte seine Überzahlgelegenheiten nutzen. Kann man schon vorwegnehmen, im kompletten Spiel ist kein Powerplay-Tor gefallen. Trotz zahlreicher Gelegenheiten, 6 Stück auf Grimitschauer Seite und 8 auf Seiten der Eisbären. Ja, und so ging es dann in die dritte Overtime.
Ja, und wie war dann relativ schnell zu Ende, denn nur nach 1:11 hat Corey Mackin leider aus unserer Sicht zum 3-2 eingenetzt.
Das war eigentlich fast abzusehen zu dem Zeitpunkt. Das war wieder so eine klassische Situation, wo wir einfach auch die Scheibe nicht wegbekommen haben vorher. Leider. Und irgendwann ist dann der Druck auch einfach mal zu groß und nach insgesamt dann 72 Schüssen der Grimitschauer an diesem Abend.
Da muss halt dann auch mal halt einer reinfallen.
Ja, das ist leider einfach so. Also da kann man, glaube ich, dann auch der Mannschaft in dem Fall keinen Vorwurf machen. Irgendwann kriegst du das Ding einfach. Ja, und so ist das Spiel dann auch zu Ende gegangen, eben 3-2 nach der dritten Overtime. Ich denke, trotz der Niederlage waren einige ganz froh, dass das Spiel dann doch mal zu Ende war und man raus konnte aus dem kalten Stadion.
Ich glaube, es war 2 Minuten vor 0 Uhr, als das Spiel abgepfiffen wurde. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich meine, da habe ich dann auf die Uhr geschaut und ja, war schon echt lang. Aber man hat halt auch was bekommen für sein
Ja,
Eintrittsgeld, das
natürlich.
muss man ehrlicherweise auch sagen.
Man muss auch sehen, dass hier ja zwischen den Overtimes ganz normale Drittelpause sozusagen eingelegt wird. Da wird das Eis gemacht und ganz normale Drittelpause. Das zieht sich also in der Bruttozeit schon extrem. Netto waren es dann zum Schluss insgesamt 101 Minuten und 11 Sekunden. Die bedeuten das längste Spiel der Vereinsgeschichte für die Eisbären. Leider ohne guten Ausgang, aber es ist ja nur eine Play-Down-Runde, Spiel 1 gewesen. Von daher jede Chance, es einfach am Sonntag besser zu machen.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, wenn ich ein Fazit ziehen müsste zu dem Spiel, war es wirklich eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gegen starke oder heimstarke Krimitschauer. Neffin, wie du schon thematisiert hast, ein starker Rückhalt und hat auf jeden Fall Mut gemacht, auch für die Partie dann am Sonntag.
Die Führung, die 2:1-Führung bis 15 Sekunden vor Schluss, das muss man ja schon so sehen. Also ich meine, man hätte ja das wegen 15 Sekunden eigentlich gewinnen können nach regulärer
Dann
Spielzeit.
hättest du gleich mal das Heimrecht zurückgeholt.
Ja, das war also schon natürlich sehr ärgerlich, aber auch aufgrund der spielerischen Überlegenheit von Krimiča muss man sagen, auch wenn ich jetzt nicht finde, dass sie recht viel mehr zahlreiche Großchancen gehabt hätten. Aber die Überlegenheit war schon sichtbar und insofern war das dann auch, muss man zugeben, durchaus gerechtfertigt, dass die da noch mit in die Overtime gekommen sind und dann kann natürlich alles passieren.
Ja, und was man schlussendlich dann schon auch sagen muss, ich glaube wirklich, jede Person im Stadion war dann am Ende auch froh, dass das Ding dann irgendwann auch vorbei war.
Ja.
Also das gilt jetzt nicht nur für die Fans, die auf den Rängen gefroren haben, sondern insbesondere natürlich auch für die Spieler. Also man hat das schon gesehen, dass da einfach die Kraft dann irgendwann nachgelassen hat. Die
Logisch.
Aktionen waren nicht mehr so genau und im Endeffekt war es dann, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich mehr Abnutzungskampf als
Ja,
richtiges Eishockey.
natürlich. Aber gut, ging halt jetzt mit dem glücklicheren Ende für Krimiča aus. Schauen wir doch mal auf den Sonntag. Da haben die Eisbären echt gut gestartet, gleich mal wieder, ähnlich wie am Freitag. Pierre Preto mit dem 1:0 nach 4 Minuten. Nach exakt 4 Minuten Zuspiel von Morley und Kose. Und dann ging es ein bisschen schon langsam los mit den ersten Strafen. In dem Fall für Walsh von Krimiča die 2 Minuten Stockschlag und in der daraus resultierenden Powerplay-Situation dann Preto gleich mit seinem zweiten Treffer am Abend auf Zuspiel von Wong und Trivino mit dem 2:0. So, dann wird es ein bisschen ruppiger. Mit der Zeit erstmal noch eine Strafe für Krimiçao, dann Alejandro Angarán, der gleich mal so eine Art Zeichen gesetzt hat in der 13. Minute.
Er hat definitiv ein Zeichen gesetzt, ja, aber genau das ist es ja auch, was du brauchst in den Playdowns. Und das hat sich ja dann auch auf den Rängen bemerkbar gemacht. Da war dann sofort Stimmung in der Bude und die Fans waren voll da und haben wirklich auch Gas gegeben.
Ja, der Leandro Angarán, der kann das halt auch. Ne? Der weiß genau, was er da machen muss. Zuerst ein bisschen raufen und dann mit den erhobenen Fäusten auf die Fans zu.
Genau, ja.
Dann kocht natürlich die Arena und wie du schon sagst, genau so was brauchst du in den Playdowns einfach auch.
Nein, ich finde es auch gut, weil ich bin der Meinung, so einen Spielertypen hat man lange Zeit nicht. Und jetzt hast du wieder so jemanden, der dann in solchen Spielen dann auch mal körperlich vorangeht und schon auch eben dafür sorgt, dass dann einfach Stimmung in die Arena kommt. Und das ist wirklich, finde ich
Zumindest
nicht schlecht.
solange es sich in Grenzen hält, natürlich
Natürlich.
mal eine kleine Rauferei ist in Ordnung, aber man soll es da natürlich auch nicht übertreiben. Es soll schon alles in einem normalen Rahmen bleiben, natürlich. Aber er kann das, also und ich glaube, er liebt es auch ein Stück weit, da die Arena zum Kochen zu bringen. Und ja, das ist schon so ein bisschen ein Publikumsliebling geworden in der Saison.
Gut, und damit gehst du dann mit einer 2:0-Führung in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel dann aus welchen Gründen auch immer ein völlig umgedrehtes Bild. Krimitschau spielerisch deutlich besser als die Eisbären und meiner Meinung nach auch mit einem leichten Übergewicht an Chancen. Und so kam natürlich, wie es kommen musste, Krimitschau zunächst mit dem 2:1 durch Denis Schewrin und wenig später mit dem 2:2 auch im Powerplay durch Tobias Lindberg.
Das Powerplay war natürlich schon ein bisschen unglücklich. Da hatten wir eine Strafe bekommen für zu viele Spieler auf dem Eis. Und die Strafe wäre zum Zeitpunkt des Tors auch schon fast abgelaufen gewesen. Also irgendwie doppelt unglücklich, aber Krimitschau hat sich das schon durchaus erkämpft und verdient, da den Ausgleich zu schaffen. Für uns wieder irgendwie bis zu dem Zeitpunkt so ein klassisches zweites Drittel.
Du meinst so, wie wir es diese Saison schon sehr häufig gesehen haben?
Ja. Einfach irgendwie nach dem ersten Drittel wieder einschlafen.
Ja.
Aber wir haben es diesmal geschafft, zum genau richtigen Zeitpunkt nochmal einen Treffer zu setzen. Und zwar Konsti Ontl eine gute Minute vor Ende des Drittels mit dem 3:2. Und das war zu dem Zeitpunkt ein bisschen aus dem Nichts, aber extrem wichtig.
Ja, vor allem in der Entstehung, wenn man sich das anschaut, Ontl hatte ja zuerst noch eine Chance, die Oleg Schilling wirklich mit einem Monster-Save rausholt und eigentlich dachtest du da schon, okay, die Situation ist damit vorbei und es passiert nichts mehr und dann bekommen wir trotzdem nochmal den Puck und spielen den wieder in den Slot und Ontl setzt sich, glaube ich, sogar gegen zwei Krimitschauer durch und haut einfach drauf und haut das Ding rein, also wie du sagst, das kam wirklich ein bisschen aus dem Nichts, aber darf uns ruhig auch mal so passieren.
Wobei man echt sagen muss, diese Parade von Schilling bei der ersten Chance von Ontl, das war schon erste Sahne. Und um da meinen Sitznachbarn zu zitieren, der hat die Frage in den Raum gestellt, steht denn da der Oliver Kahn im Tor? Also das war schon sehenswert. Muss man auch wirklich ihm zugute halten, so musst du das Ding erst einmal rausfischen. Dann eben mit der 3:2-Führung ins letzte Drittel. Extrem eng bis dahin. Und ich glaube, trotz der 3:2-Führung war sich jeder Fan bewusst, irgendwie es kann noch auf beide Seiten kippen, das Spiel.
Ja, vor allem ja, wegen Freitag, aber auch, weil du halt im zweiten Drittel plötzlich wieder einen Gang zurückgeschalten hast und die Krimitschau wieder hast ins Spiel kommen lassen. Und ich hatte da schon auch Sorge, ob wir jetzt wieder in alte Muster zurückfallen und die Krimitschauer kriegen dann wieder diese berühmte zweite Luft und ja, hätte wirklich auf beide Seiten kippen können, aber wir sind eigentlich perfekt ins dritte Drittel gestartet und nach 45 Sekunden haben wir durch eine klasse Kombination von Kevin Slezak und Marvin Schmid das 4:2 durch David Morley erzielt.
Das war zum Zungenschnalzen.
Das war wirklich, ich würde jetzt fast sagen, Bilderbuchspielzug. Also das ist war ja wirklich top.
Oft so, dass man unter den Fans während dem Spiel hört, so das typische, ja, schier's halt und immer die Querpasserei, weil es halt oftmals nicht funktioniert. Aber in dem Fall, der Pass auf Morley war ja nur über eine ganz kurze Strecke, aber der kam so perfekt, dass der Morley direkt abziehen konnte und unhaltbar da eingenetzt hat. Das war wirklich toll gespielt. Sieht man mal, was in der Mannschaft steckt.
Ja, übrigens auch interessant, weil Reihe 2, also die Reihe um Morley, Trivino und Preto, war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon beim Wechseln. Nur die Spielsituation hat es nicht zugelassen, dass Morley auch noch zum Wechseln ging. Und erst dadurch war er eigentlich noch mit auf dem Eis, als dann dieser Angriff gefahren wurde. Also auch das irgendwie, ja, vielleicht hat es einfach so sollen sein.
Ja, ich denke, werden wahrscheinlich die Krimitschauer auch so sehen. Weil 10 Minuten später oder knappe 10 Minuten später Preto mit dem dritten Tor des Abends mit seinem Hattrick das 5:2 und damit den Endstand hergestellt hat. Übrigens auch Morley wieder beteiligt als Assistgeber und Trivino. Und mit dem 5:2 war es dann endgültig erledigt. Man hat es auch in der danach folgenden Zeit, also die letzten 10 Minuten, gesehen, dass Krimitschau das Ergebnis akzeptiert hat oder den Ausgang des Spiels akzeptiert hat und wohl kräfteschonend auf den nächsten Freitag schon geschaut hat. paar Strafen noch gezogen, aber ansonsten ist da nicht mehr viel passiert.
Ja, ich glaube, das ist ja genau dieser Punkt, den du schon angesprochen hast. Jetzt in diesen Spielen, da ist es ja egal, wie hoch du gewinnst oder verlierst. Im Endeffekt geht es nur um das Ergebnis an sich,
Ja.
Sieg oder Niederlage. Und ich glaube, wir hätten in der Situation wahrscheinlich genauso reagiert.
Ja, nach dem 4 zu 2 hättest du vielleicht noch was machen können aus
Ja.
Grimmitschers Sicht, aber mit dem 5 zu 2 war
Spätestens
es
mit dem
dann
fünften
erledigt
war
und
es
da brauchst du
gegessen.
dann auch nicht mehr Kräfte verschleißen, für das, dass ja wahrscheinlich da eh nichts mehr rauskommt. Eigentlich so gesehen ganz clever von den Gästen, da jetzt nicht irgendwie noch Vollgas zu geben für nichts, sondern dann einfach ja, das Schicksal zu akzeptieren, zumindest für dieses eine Spiel. Und dann halt wieder aufs nächste Spiel zu schauen am Freitag.
Ja, wenn wir jetzt ein Fazit nach den zwei gespielten Spielen ziehen wollen, was würdest du sagen? Wie siehst du es bisher?
Ja, da gibt es gleich mehrere Punkte, die mich überrascht haben. Zum einen wäre da mal die aus meiner Sicht zumindest deutlich verbesserte Abwehrarbeit. Sicherlich, wie anfangs schon mal angedeutet, ist es auch der hervorragenden Arbeit von Jonas Neffin zu verdanken, dass einfach vielleicht ein bisschen die Nervosität aus der Abwehr, aus den Abwehrspielern rausgeht. Es ist auch jetzt nicht so, dass wir plötzlich keine Fehler mehr machen würden, aber insgesamt, und das spiegelt sich auch in der Penalty-Killing-Quote wieder, 90% über beide Spiele insgesamt. Wir killen einfach deutlich mehr weg und es ist ein bisschen konzentrierter, nicht mehr gar so viele Leichtsinnsfehler. Und wie gesagt, vielleicht hängt es auch durchaus damit zusammen, dass man einfach weiß, man hat einen starken Rückhalt im Tor. Also zum einen eben, wie gesagt, die deutlich verbesserte Abwehrarbeit, so habe ich jetzt das zumindest gesehen. Vielleicht, wenn die Hörer das anders sehen, ihr könnt es uns ruhig mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das gesehen habt. Aber ich denke, 90% Penalty-Killing spricht da für sich. Was man auch andersrum allerdings sehen muss, ist nur 7% Powerplay-Quote aus diesen beiden Spielen. Das geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen damit einher, dass auch Grimmitschau ein sehr, sehr gutes Penalty-Killing hatte und bei uns ja jetzt momentan gar nicht mehr so viel zusammenläuft. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar, warum wir im Powerplay plötzlich auch Schwierigkeiten haben, überhaupt noch in die Aufstellung zu kommen. Wenn es dann mal klappt, dann schaut es ganz gut aus. Aber was mir aufgefallen ist, du kannst eigentlich nach den ersten 10, 20 Sekunden im Powerplay schon sehen, ob das was wird oder nicht. Weil wenn wir schon in dieser Anfangszeit nicht in die Aufstellung kommen, dann passiert es auch nicht mehr.
Ja, da tun wir uns tatsächlich irgendwie ein bisschen schwer, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das Powerplay ja zum Ende der Hauptrunde echt nicht schlecht war.
Ja,
Also
darum wundert mich das. Ja.
gerade auch seit der Verpflichtung von Wong, der ja das Powerplay wirklich auch mitbelebt hat. Und jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr so. Mei, aber irgendwas müssen die Jungs ja auch trainieren.
Ja, also es ist schon, man muss es ja sagen, das sind jetzt ja auch nur zwei Spiele. Also man sollte jetzt auch die Penalty-Killing-Quote, die ich gerade schon angesprochen habe, nicht da überbewerten natürlich. Genauso wenig das Powerplay. Das sind jetzt nur zwei Spiele, das kann am Freitag und am Sonntag schon wieder ganz anders aussehen. Aber das gehört halt mit zu den Sachen, die mir aufgefallen sind. Und dann natürlich, wenn man vielleicht einen einzelnen Spieler noch hervorheben will, dann Pier Preto mit 4 Toren am Wochenende. Das ist schon ganz stark. Gut, dass man sich auf den verlassen kann. Der wird immer ein bisschen vergessen, dass das ja auch eine Nachverpflichtung war.
Ja, den hast mir jetzt von meinem Zettel geklaut. Den habe ich hier nämlich auch stehen. Also die 4 Tore in zwei Spielen sind natürlich brutal gut und es sind ja nicht nur die Tore, sondern der haut sich in jedem Spiel voll rein. Ich finde, das siehst du einfach, das merkst du auf dem Eis. Für mich wäre Preto einer der ersten Kandidaten für eine Verlängerung.
Ja, das habe ich mir heute auch schon gedacht. Man macht sich ein bisschen so Gedanken, wenn man jetzt das mit dem Klassenerhalt schaffen würde, welche Spieler würdest du denn behalten wollen? Ganz so viele sind mir da nicht eingefallen, aber Preto wäre auf jeden Fall auch auf meiner Liste gewesen. Und ich glaube, wenn es wirklich so kommt, dass wir da ganz gute Chancen haben, weil er macht zumindest auf mich den Eindruck, als würde er sich ganz wohlfühlen hier, Aber da spielen ja oftmals noch ganz andere Einflüsse mit rein. Also wollen wir jetzt mal noch nicht vorgreifen. Jedenfalls eine Top-Leistung von ihm und auch, ja, wie soll man sagen, Play-Down-weit, also auch verglichen mit der Serie von Kaufbeuren gegen Selb, die meisten Punkte am Wochenende erzielt mit den 4 Toren. Und das ist schon toll. Gerade wenn es mal vielleicht bei einem Wong oder Trivino jetzt gerade nicht so ganz perfekt läuft, dass du halt dann so jemanden wie Preto hast, auf den du dich da verlassen kannst.
Halten wir doch ganz abschließend zu den ersten beiden Playdown-Spielen fest. Eigentlich ein völlig verdienter Serienausgleich in meinen Augen. Beide Mannschaften agieren auf Augenhöhe. Das sieht man natürlich auch an den Statistiken, die wir ja jetzt gerade schon ein bisschen beleuchtet haben. Und ja, ich persönlich finde es halt einfach schade, dass wir jetzt im ersten Spiel den Sieg nicht eintüten konnten, weil uns einfach ein paar Sekunden gefehlt haben. Aber gut, sei es drum, so ist der Sport nun mal. Und dann geht's am Freitag weiter.
Ja, dann lassen wir das doch mal so stehen und schauen wir doch mal auf die andere Playdown-Serie zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Selber Wölfen. Da ging es ein bisschen ruppig zu am Wochenende. Fangen wir mal kurz an mit dem Freitagsspiel. Das Kaufbeuren sehr klar mit 7:2 für sich entscheiden konnte und bei dem es auf Selber Seite 63 Strafminuten gab. Faustkampf, mehrfach Checking die Bande etc. pp. Braucht man jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen durchgehen. Stockschlag hat es gegeben und so weiter und so fort. Und auch dann eben Sperren mit Spieldauer, Disziplinarstrafen. Ja, gut, es ist Playdown-Hockey. Da kann das mal passieren. Vor allem, wenn die Nerven blank liegen. Ich denke, selbst hat sich das den Start in die Playdowns auch ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, man muss ja dazu sagen, gerade die großen Strafen, die in diesem Spiel noch ausgesprochen wurden, die wurden ja alle erst nach dem 7:2 ausgesprochen. Also davor hat Kaufbeuren einfach knallhart ihre Powerplay-Chancen genutzt und haben eben diese Führung rausgeschossen und erst dann wurde es ja auf Seiten der selber Wölfe ein bisschen ruppiger.
Ja, aber mei, nichts, was es nicht schon gegeben hätte, so ist jetzt auch wieder nicht. Aber Selb hatte dann natürlich eine gewisse ja, Schuld ihren Fans gegenüber für das Sonntagsspiel, für das Heimspiel und konnte diese Schuld auch begleichen, wenn auch zum Schluss dann doch knapper als gedacht. Die haben nämlich zwischendurch schon mal 4:0 geführt.
Wohlgemerkt im ersten Drittel.
Ja, richtig. Nach 15 Minuten sogar ziemlich genau. Und dann ging es aber am Ende 4:3 aus, also doch noch sehr knapp. Und vor allem das 4:3 für Kaufbeuren ist auch schon nach 35 Minuten gefallen. Und dann damit waren alle 7 Tore nach 35 Minuten erledigt und das restliche Spiel blieb torlos. Aber übrigens auch in dem Spiel dann doch wieder einige Strafen, wieder 65 auf Seiten der Wölfe und 46 bei den Kaufbeutern. Also, das scheint mir eine knackige Serie zu sein.
Wird definitiv noch interessant, sollte man auf jeden Fall dranbleiben und das weiter verfolgen. Mal schauen, ob es in den nächsten Spielen dann genauso ist. Und vor allem, wer sich dann auch am Ende durchsetzen wird. Kaufbeuren hat ja den Vorteil der besseren Platzierung, das heißt, die brauchen ja einen Sieg weniger
Ja, richtig.
als Selb. Und ja, jetzt ist die Serie aktuell ausgeglichen, sprich, Kaufbeuren hätte jetzt den Vorteil mit diesem einen Sieg, aber entschieden ist da, wie gesagt, noch gar nichts.
Nee, mit Sicherheit nicht. Selb darf man auf jeden Fall niemals unterschätzen. Und das hat man ja dann auch deutlich gesehen in deren Heimspiel im ersten Drittel. Das sollte man immer auf dem Zettel haben und Kaufbeuren weiß das auch. Also ich denke, das könnte auch noch eine recht lange Serie werden.
Jetzt wurde ja zuletzt nicht nur in den Playdowns Eishockey gespielt, sondern es ging ja auch in den Pre-Playoffs noch darum, in die eigentlichen Playoff-Paarungen einzuziehen. Und da möchte man auch kurz einfach einen Überblick geben. Zum einen hat da Freiburg gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser recht souverän in 2 Spielen alles klar gemacht. Und die Freiburger Wölfe treffen nun ab Mittwoch auf die Kassel Huskies. Die zweite Pre-Playoff-Paarung war zwischen den Blue Devils aus Weiden und den Roten Teufeln aus Bad Nauheim. Und Weiden konnte sich hier am Sonntag im dritten Spiel der Pre-Playoffs mit 3:2 gegen Bad Nauheim durchsetzen und somit letztlich dann auch in die Playoffs einziehen. Auch da muss man wieder größten Respekt an Weiden zollen, dass die jetzt in ihrer ersten Saison auch gleich direkt die Playoffs erreicht haben. Dort treffen sie dann ab Mittwoch auf die Krefeld-Pinguine.
Ja, und die anderen beiden Partien in den Playoffs standen ja vorher schon fest. Das sind die Ravensburg Towers Stars gegen den EV Landshut und die Dresdner Eislöwen treffen auf die Starburst Rosenheim. Los geht's, wie du gerade schon gesagt hast, ab Mittwoch und dann im 2-Tage-Rhythmus sozusagen Best-of-Seven-Serien, genauso wie in den Playdowns auch. Ja, schauen wir mal, wer sich da am Ende durchsetzt. 5 Teams sind dabei, die sich die ihre Lizenzunterlagen für die DEL eingereicht haben. Und die Düsseldorfer EG wird diese Playoffs mit Sicherheit mit Argusaugen beobachten und schauen, was da so passiert.
Ja, für alle, die es jetzt vielleicht nicht so mitverfolgt haben oder vielleicht einfach nicht wissen, die Düsseldorfer EG ja seit letztem Wochenende als sportlicher Absteiger der DEL, die den Abstieg nur dann verhindern könnten, wenn eines der nicht aufstiegsberechtigten Teams in den DEL2-Playoffs die Meisterschaft holt. Also so wie es bei uns ja letzte Saison der Fall war und entsprechend mit Augsburg.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Letzte Woche waren wir ja ein bisschen arg lang dabei. Vielleicht dann dafür diese Woche ein bisschen kürzer. Zum Abschluss nur noch kurz einfach die Aufforderung, Leute, unterstützt die Mannschaft weiterhin. Ihr habt es gesehen am Sonntag, dass es geht. Ihr habt es gesehen, die Mannschaft nimmt den Kampf an und kann wirklich da was aufs Eis bringen, was dazu führt, dass wir die Serie vielleicht gewinnen können. Ich denke, vielleicht auch am Freitag auswärts, wer da die Gelegenheit hat, nutzt es. Fahrt dahin. Die Mannschaft wird es euch danken. Und dann am Sonntag natürlich sowieso im Heimspiel um 17 Uhr in der Donauarena.
Wunderbares Schlusswort. Damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Jawohl. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Macht's es gut. Bis dahin. Servus.
Pfiat euch. Servus.